Grüßen von meiner Frau, die Malis. Sie kommt am Donnerstag danach und der Luca auch und die Chiara auch. Einige von euch kennen die ja schon von Vesperweiler. Ja, schön, dass wir gemeinsam zusammen sein können, dass wir den Hebräerbrief gemeinsam lesen können. Da haben wir einiges vor uns. Schaut, ich habe hier den Hebräerbrief. Das ist der Hebräerbrief. Auf einer Seite hat er Platz. Große Seite. Und ich verwende immer verschiedene Farben. Dann, das hilft auch, aber die Farben, die sagen alles was Bestimmtes aus. Dann findet man sich schneller zurecht. Also, wir haben da ein großes Stück vor uns. 13 Kapitel. Und zum Schluss steht, ich habe euch kurz geschrieben. Kapitel 13, kurz geschrieben. Naja. Die Erwachsenen haben auch noch Blätter bekommen. Das ist jetzt zur Erleichterung für diese Woche, für euch, weil ich habe hier sehr viel von der Gliederung, eine detaillierte Gliederung, habe ich hier abgedruckt. Am Anfang auch noch eine Einleitung. Die erste Seite ist Einleitung und dann alles andere ist Gliederung des Hebräerbriefes. Gliederung heißt Einteilung. Und es sind 8 Seiten, hinten und vorne bedruckt, das ist ziemlich viel. Ich habe vieles von Herbert Janssen übernommen, aber ich habe dann auch selber noch weitergearbeitet und in einigen Punkten das ein bisschen anders eingeteilt. Das ist dann eine Hilfe für euch, da müsst ihr nicht, ich habe mir das deshalb gemacht, damit ihr besser dabei sein könnt, damit ihr konzentrierter, dass wir uns konzentrierter auf den Text unsere Aufmerksamkeit richten können. Und auch, wir wollen ganz besonders auch uns Zeit nehmen für Fragen. Also wenn zum Text Fragen sind. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde. Wenn lauter Fragen sind, dann müssen wir es schriftlich machen. Aber wenn es so zwischendurch ist, macht es überhaupt kein Problem, wenn wir das einigermaßen in Ordnung ablaufen lassen können. Also wir wollen ja den Text verstehen. Wir wollen auch dort kratzen, wo es juckt. Versteht ihr das? Dort kratzen, wo es juckt, nicht woanders. Wo es beißt. Dort kratzen, wo es beißt. Das heißt, wir wollen dort und verharren, wo die Fragen sind, wo, was uns beschäftigt. Wir machen es jetzt so, ich gebe heute in der ersten Stunde eine Einführung und habe gerade ein paar Fragen hier. Warum sollen wir uns überhaupt mit dem Hebräerbrief befassen? Und der Grund, warum wir uns befassen sollen, ist, weil wir da mehrmals aufgefordert werden, dass wir uns mit dem Herrn Jesus befassen. Kapitel 3, Vers 1 lesen wir. Deswegen, heilige Brüder, mit Teilhaber am himmlischen Ruf, achtet auf den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, Christus Jesus. Achtet auf Christus Jesus. Achtet auf den Herrn Jesus. Oder in Kapitel 12 heißt es, Kapitel 12, Vers 2, wir sollen hinschauen auf Jesus. Lasst uns hinwegschauen sogar, hinwegsehen auf Jesus. Also wir werden aufgerufen, weg von irgendetwas anderem und hin zu ihm schauen. Und in Kapitel 12, Vers 3, gerade noch einmal, betrachtet ihn. Also der Schreiber selber gibt uns die Aufforderung, wir sollten Christus Jesus betrachten. Und er wird dreimal als ein Großer dargestellt. Der Herr Jesus ist groß. Wird gesagt in Kapitel 4, Vers 14, da steht, Kapitel 4, Vers 14, ich lese einfach vor, ja. Da wir einen großen hohen Priester haben, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Wir haben einen großen hohen Priester. Kapitel 10, Vers 21. da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Kapitel 13, Vers 20. Aber der Gott des Friedens, der von den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe. Der große Hirte, große Priester, großer hoher Priester. Und wisst ihr, was interessant ist? In jedem Kapitel von diesem Brief, in jedem Kapitel wird der Herr Jesus groß gemacht. 13 Kapitel, auch in Kapitel 11. In jedem Kapitel wird der Herr Jesus groß gemacht. Von daher ist es schon ein sehr wichtiges Stück Wort Gottes, was wir hier vor uns haben. Und außerdem, was auch noch ganz wichtig ist, wenn wir den Hebräerbrief lesen, merken wir, dass derjenige, der diesen Brief geschrieben hat, vom Alten Testament her argumentiert. Das heißt, er zeigt, wer Jesus ist aus dem Alten Testament. Und er zeigt, um wie viel mehr das Opfer Christi ist als die Opfer im Alten Testament, die Tieropfer. Er zeigt, wie der Herr Jesus ein besserer hoher Priester ist als Aaron und seine Söhne. Er zeigt, wie Jesus besser ist als Mose. Er zeigt, wie Jesus größer ist als die Engel. Und er kommt immer wieder vom Alten Testament her. Also von daher ist es für uns eine ganz, ganz wichtige Hilfe, wie ist die Verbindung zwischen Altes Testament und Neues Testament. Viele Christen haben da Schwierigkeiten. Sie kommen irgendwie nicht ganz zurecht mit dem Alten Testament. Und sie meinen, das sind zwei ganz verschiedene Götter, die da vorgestellt werden und so weiter. Und der Hebräerschreiber zeigt, dass das alles zusammengehört und nicht nur das, sondern dass das Alte Testament schon so viel von dem spricht, der da kommen soll, dem Herrn Jesus Christus. Also wir sehen hier eine Verbindung zwischen Altem Testament und Neuem Testament und das ist ein guter Zugang zum Alten Testament. Wer ist der Verfasser, wer hat den Brief geschrieben? Nun, da haben wir ein paar Anhaltspunkte. Er ist ein Mann, keine Frau. In Kapitel 11, Vers 32 heißt es, im griechischen Text wird ein männliches Partizip, ein männliches Mittelwort verwendet. Der Erzählende, ich der Erzählende. Und da wird ein männliches Mittelwort verwendet. Das heißt, es hat ein Mann geschrieben, ganz sicher keine Frau. Zweitens, wir erfahren, dass er ein Jude ist, dass er sich auskennt mit den jüdischen Riten und er schreibt als Hebräer zu den Hebräern. Hebräer heißt Jude, eigentlich abstammend von einem Mann namens Heber, Hebräer. Die Juden stammen von den Hebräern ab. Von Abraham und Abraham stammt von Eber, Heber ab und Heber ist der Hebräer. Von dem kommt der Name Hebräer. Wir erfahren auch, er ist bekannt denen, die er schreibt. Also er schreibt hier einen Brief an Christen und die kennen ihn. In Kapitel 10, Vers 34, da lesen wir, auch mit meinen Fesseln hattet ihr Mitleid. Also, mit meinen Fesseln hattet ihr Mitleid. Das heißt, als er gefangen war, da hatten sie Mitleid und haben sich um ihn gekümmert, als er im Gefängnis war. Er kennt sie also gut und sie haben eine Verbindung, was die Vergangenheit betrifft. Dann, wir erfahren auch, dass er in Kapitel 13, Vers 18 sagt, er betet für uns. Also er kennt sie und er bittet sie um Gebet. Und dann auch in Vers 23, wisset, dass der Bruder Timotheus entlassen ist, was auch immer das heißt. Aber es ist ein Freund von Timotheus, der diesen Brief geschrieben hat. spricht von dem Bruder Timotheus. Und mit ihm, wenn er bald kommen sollte, werde ich euch sehen. Also, er wird zusammen mit Timotheus, jedenfalls hat er das so vor, zusammen mit dem Timotheus möchte er diese Christen dann besuchen. Und in Vers 25, die Gnade sei mit euch allen, Vers 24, die aus Italien grüßen euch. Also da gibt es irgendwelche Christen in Italien, die lassen die Geschwister grüßen, an die dieser Brief gerichtet ist. Also da ist auch eine Verbindung. Er ist wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt in Italien, als er das schreibt. Und deshalb hat er dort Kontakt mit den Christen in Italien und die lassen die Gemeindegeschwister dort in Judäa grüßen. Was haben wir noch? Bitte? Er gebraucht ein sehr gutes Griechisch. Er ist ein sehr, sehr gelehrter Mann. Wer Griechisch studiert, der merkt sofort, wer im Hebräerbrief liest auf Griechisch, der merkt sofort, ho, das ist ein gutes Griechisch, das ist ein Gelehrter. Das ist nicht irgendeiner. Johannes hat ein ganz einfaches Griechisch. Ganz einfach. Aber der dir hier den Hebräerbrief geschrieben hat, der hat ein ganz hochgebildetes Griechisch. Er ist fachlich gebildet, er ist gut vertraut mit dem Alten Testament, er kennt sich sehr gut aus mit dem Priesterdienst und dem Tempeldienst. Er argumentiert sehr gut vom Alten Testament her, also er kennt das Alte Testament sehr, sehr gut. Ja, wer ist der Mann, der diesen Brief geschrieben hat? Man weiß es nicht hundertprozentig. Er stellt sich nicht vor, nicht in der Einleitung und nicht im Schluss. Er sagt nie, wer er ist. Vielleicht war es Paulus. Manches spricht dafür, dass es Paulus war. Ich persönlich glaube, dass es Paulus war. Andere glauben, es ist irgendwer anderer. Nun, ich hab Gründe dazu, aber das würde uns zu weit führen, das möchte ich jetzt gar nicht da lang drüber diskutieren. Aber was wichtig ist, wenn es wirklich Paulus ist, dann passt es sehr gut hinein. Denn Paulus war mal gefangen in Caesarea und das ist in Judäa. Also Caesarea liegt am Meer und dort war Paulus 2 Jahre lang gefangen. Und wenn es dort Christen gab, haben sie ihn besucht, steht in der Apostelgeschichte. Dass, als Paulus damals gefangen war in Caesarea, kamen die Gläubigen zu ihm und haben ihn besucht, haben ihm geholfen und das wurde ihnen erlaubt. Steht in der Apostelgeschichte. Jedenfalls, das würde gut hineinpassen. Und Timotheus, der wurde losgelassen von Rom, wahrscheinlich Richtung Philippi, am Ende seiner Gefangenschaft in Rom, hatte den Timotheus losgelassen und er wartete, bis er sich mit Timotheus dann, sobald er frei ist, wieder treffen kann. Und dann hat er vor, gemeinsam mit dem Timotheus nach Judäa zu reisen und diese Christen zu besuchen. Also würde er jedenfalls gut hineinpassen. Für uns ist aber die Frage, wieso ist denn der Verfasser nicht erwähnt? Nun, der hat einen Grund. Er schreibt hier einen Brief an judenchristliche Leute, das heißt jüdische Christen, und er will nicht, dass sein Name in diesem Brief erscheint. Er hat sehr viele Feinde unter den Judenchristen. Paulus wurde gehasst von den Juden wurde er gehasst und es gab einige Judaisten, einige jüdische Christen, die sehr stark zum Judentum tendierten und denen hatte dann auch, da hatte er auch Feinde. Also auch unter den Judenchristen hatte er sogar Feinde. Und er wusste, dieser Brief wird von vielen Juden gelesen werden. Und da sollte nicht sein Name vorkommen. Da sollte der Name Jesus, der sollte in jedem Kapitel groß gemacht werden. Er, der Verfasser, tritt ganz in den Hintergrund. Der Herr Jesus soll groß werden. Deshalb erfahren wir nichts über den Verfasser hier. Und auch wenn er zitiert, wenn er irgendjemanden zitiert, irgendeinen Teil aus der Bibel zitiert, sagt er nie, wer das geschrieben hat. Er sagt nicht, David sagt im zweiten Psalm, sondern er zitiert einfach den zweiten Psalm. Auch die alttestamentlichen Autoren treten in den Hintergrund. Nur in Kapitel 11 Dort werden Zeugen genannt. Aber ansonsten wird nie irgendwie bei einem Zitat aus dem Alten Testament gesagt, von wem das Zitat ist. Also Menschen treten in den Hintergrund und Christus tritt in den Vordergrund. Christus soll groß gemacht werden. Wer sind die Leute, die diesen Brief empfangen haben? Es sind Christen. Sie sind Christen, das kann man schon lesen, Kapitel 3, Vers 1. Deswegen, heilige Brüder, Mitteilhaber am himmlischen Ruf. Also das können nur Christen sein. Nur die Christen sind Mitteilhaber am himmlischen Ruf. Gott hat sie gerufen in den Himmel. Und sie haben Teil an dieser herrlichen Hoffnung, zu der sie gerufen sind. Und sie sind heilige Brüder. Sie sind nicht nur einfach Brüder, Judenbrüder. Nein, sie sind heilige Brüder, von Christus geheiligt. Oder in Kapitel 5, Vers 12, da lesen wir, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein und ihr habt wieder nötig, dass euch gelehrt wird, was die anfänglichen Elemente der Worte Gottes sind. Also ihr solltet eigentlich schon viel weiter sein, sagt er. Ihr Christen, ja, sie sollten schon Lehrer sein. Es geht nicht hier um Juden, es geht um Christen. Oder in Kapitel 10, Vers 32, da lesen wir, erinnert euch an die früheren Tage, in denen ihr, als ihr erleuchtet worden wurdet, viel Leidenskampf erduldetet. Also die wurden einmal erleuchtet und dann haben sie viel gelitten für Christus. Vers 34, auch mit meinen Fesseln habt ihr Mitleid gehabt. Und da zeigten sie, dass sie gläubig sind, dass sie ihn besucht haben, als er im Gefängnis war. Sie sind also Judenchristen. Und sie sind, in Kapitel 12, Vers 4, Kapitel 12, Vers 4 steht noch etwas. Er sagt, in dem Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ihr habt vergessen den Aufruf, welchen er an euch richtet, wenn er zu euch als zu seinen Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn. Sie sind Söhne. Söhne ist ein Sohn, ein Kind Gottes ist man nur, wenn man gläubig ist an den Messias. Also diese Leute, an die der Brief geschrieben ist, sind gläubige Leute, ist nicht eine gemischte Gruppe. Nein, nein, er schreibt nur an die Gläubigen. Wenn es Nichtchristen auch gab damals in den Versammlungen, dann ist der Brief nicht an sie gerichtet. Der Brief ist nur an die Christen gerichtet, an die Heiligen. Und sie sind Juden, sie sind Hebräer. Sie wohnen da irgendwo im Lande Israel und sie haben die große Versuchung, dass sie wieder zurückgehen ins Judentum. Das war die Versuchung. Sollten wir nicht wieder vielleicht doch zurückgehen ins Judentum? Da war immer wieder der Kampf, da waren die jüdischen Pharisäer und Hohenpriester und wie die alle heißen, die jüdischen Führer und haben denen ständig gesagt, ihr habt die Bibel verlassen, ihr habt das Wort Gottes verlassen. Und jetzt lauft ihr einem Nazarener, einem Jesus von Nazareth nach. Der ist gekreuzigt worden. Seither haben wir nichts mehr gesehen von ihm. Kommt doch wieder zurück zur richtigen Religion. Und so waren sie in der Versuchung, umzukehren zur Religion ihrer Väter. Und einige haben sich wahrscheinlich schon gut überlegt, wir können ja äußerlich Christen sein, aber wir können im Geheimen Christen sein, aber äußerlich gehen wir wieder im Tempel opfern. Und er sagt, wenn ihr das macht, dann wendet ihr euch von Christus ab. Das ist Abfall von Jesus Christus. Und das werden wir jetzt immer wieder sehen. Also diese Christen, an die das geschrieben ist, sind in Gefahr, abzufallen oder wegzugehen von Jesus Christus. Wann wurde dieser Brief geschrieben? Nun, ganz sicher vor dem Jahr 70 nach Christus. Wahrscheinlich sogar auch vor dem Krieg. Der Krieg begann 66. Vor dem Krieg, denn man liest noch nichts von Krieg und keine Unruhe. Die sind sich alle noch so sicher. Und der Tempel steht noch und der Priesterdienst ist noch da. Die Priester stehen im Tempel und dienen täglich. So schreibt es in den verschiedenen, in Kapitel 9 vor allem. Wahrscheinlich sogar noch bevor die große Verfolgung unter Kaiser Nero begonnen hat. Im Jahre 64, etwa im Herbst, gab es eine ganz, ganz große Christenverfolgung. Und diese Christenverfolgung hat sich ausgebreitet im gesamten Römischen Reich. Überall, wo es Christen gab, wurden Christen verfolgt und vor allem von den Juden. Die Juden haben sich gefreut, als die Römer es erlaubten, die Christen zu verfolgen. Und da haben die Juden die Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben die Christen verfolgt. Aber wir lesen hier noch nichts von dieser großen Christenverfolgung. Die große Christenverfolgung war noch nicht da. Er sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Da waren noch keine Abschlachten von Christen, nein. Wahrscheinlich wurde der Brief also vor dem Jahre 64, vor dem Herbst 64 verfasst. Aber wenn es von Paulus ist, dann muss es ungefähr in der Zeit sein, wo er schon im Gefängnis gewesen war. Also Paulus wurde ja ins Gefängnis gesteckt im Jahr 57, blieb dann im Gefängnis bis 59 in Caesarea, kam dann im Jahre 60 nach Rom, war dann von 60 bis 61 im Gefängnis und im Jahr 62 wurde er dann frei, wahrscheinlich gegen Ende 62. Und wenn das von Paulus geschrieben ist, dann wurde der Brief wahrscheinlich gegen Ende der Gefangenschaft, wo der Timotheus weggeschickt wurde, nach Philippi, und wo erwartet er auf den Timotheus, bis er zurückkommt oder bis er sich trifft mit ihm und wo er dann mit ihm dann gemeinsam nach Israel reisen kann. Das wäre dann ungefähr das Jahr 62 oder 63 nach Christus. Das wissen wir nicht haargenau. Aber wenn es von Paulus ist, dann müsste es wohl hier reinpassen. Dann, das können wir auslassen. Was ist das Thema des Briefes und wie ist der Brief eingeteilt? Was interessant ist, wir finden, und das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam machen, wir finden in diesem Brief 5 Warnungen. Wer könnte lesen? Ich brauche jetzt einen Leser. Kapitel 2, Vers 3, kann das jemand, vielleicht von den Erwachsenen? Kapitel 2, Vers 3.
Wie werden wir entsöhnen, wenn wir ein derartig großes Heil missachten, welches seinen Anfang in der Verkündigung durch den Herrn nahm und im Weitergeben an uns von den Festgemachten wurde, die ihm gehört hatten?
Also, wie werden wir entrinnen? Das ist eine Warnung. Wenn wir ein solches Heil missachten, eine große Warnung. Wie können wir entrinnen? Gar nicht, sagt er. Gar nicht. Du hast keine Chance. Wenn du das Heil in Jesus verpasst, dann ist alles aus. Kapitel 3, Vers 12.
Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sein wird, im Abfall vom lebendigen Gott begriffen.
Danke. Da ist ein Aufruf, sie sollen schauen, dass niemand abfällt. Und dann in Kapitel 4, Vers 1, könntest du das auch noch dazu lesen?
Fürchten wir uns also, damit nicht etwa während einer Verheißung in seine Ruhe einzugehen, noch übrig gelassen ist, jemand von euch als zurückgeblieben erscheine?
Also wir sollen uns fürchten, sagt er, oder sie sollen sich fürchten, dass nicht irgendeiner sich bei irgendeinem herausstellt, dass er zurückgeblieben sei. Das wäre furchtbar. Dritte Warnung, Kapitel 6, Vers 6 bis 8.
Unternehmen viel, wieder zu Buße zu erneuern, als solche, die sich selbst den Sohn Gottes wieder ans Kreuz schlagen und ihn an den Pranger stellen. Denn Erde, die den Regen, der sich oftmals darüber ergoss, trank und nützliches Pflanzengewächs hervorbringt, für die, deretwegen sie auch bearbeitet wird, wird des Segens von Gott teilhaftig, aber die Dornen und Disteln trägt, ist verwerflich und einem Fluch nahe. Ende eines solchen Bodens ist das Verbrennen.
Also hier ist die Rede von einem Boden, der verbrannt werden wird. Und er vergleicht hier Menschen, die abgefallen sind oder daneben gefallen sind, abgefallen sind, von Christus vergleicht er mit solch einem Boden, der dem Fluche nahe ist, dem Verbrennen nahe ist. Und sie sollen sich warnen lassen. Dann in Kapitel 10 haben wir nochmal so eine Warnung, Kapitel 10, Vers 26 bis 28. 26 und 27, Entschuldigung.
Denn wenn wir vorletzte sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer mehr übrig für Sünder. Aber ein gar furchtbares Erwarten des Gerichts und ein Eifer des Feuers, das im Begriff ist, die Widersacher zu fressen.
Also, er sagt, wenn wir vorsätzlich sündigen, immer wieder dieses Wort sündigen, da geht es um eine ganz bestimmte Sünde, da geht es nicht um Lügen oder Stehlen, nein. Die Sünde ist hier, sich abwenden von dem Messias Jesus Christus. Wenn wir vorsätzlich, das heißt mit ganz, ganz bewusst uns Nein sagen zu Christus, mit bewusstem Willen, Nein sagen zu Christus, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, dann gibt es kein Opfer mehr für Sünden, nichts mehr. Wer das eine Opfer verworfen hat, es gibt kein zweites Opfer mehr, es bleibt keins mehr übrig. Sondern nur noch ein Erwarten des Gerichtes. Ganz, ganz ernst, wahrscheinlich die ernsteste Warnung von allen fünf Warnungen. Die letzte Warnung in Kapitel 12, Vers 25, können wir die noch lesen? Also, wir werden nicht, wenn jene damals im Alten Testament nicht entkommen sind, wie viel weniger werden wir entkommen, wenn wir uns von ihm abwenden? Es geht wieder um die gleiche Sache, die gleiche Sünde. Abwenden von Christus. Also, fünf Warnungen. Ganz, ganz ernste Warnungen. Und der ganze Brief ist von dieser Ernsthaftigkeit gezeichnet. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen, in der nächsten Folie möchte ich euch etwas zeigen. Ich glaube, das habt ihr nicht auf, nein, das habt ihr, doch, das habt ihr drauf. Das habt ihr drauf. Es gibt immer einen Teil Lehre, dann kommt ein Aufruf. Dann wieder Lehre, dann wieder Aufruf. Also blau hier auf der Folie, blau ist Unterweisung oder Lehre. Und dann rot ist Aufruf. Also das beginnt in Kapitel 1. In Kapitel 1, das ganze erste Kapitel, spricht, ist eine Unterweisung. Wer ist dieser Sohn? Dieser eine Sohn, von dem im Psalm geschrieben steht, heute, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt oder geboren. Das ist eine Lehre über diesen Sohn. Und dann in Kapitel 2, Vers 1 bis 4 ist ein Aufruf, ist eine Ermahnung, würden wir sagen. Aber es ist nicht so negativ, es ist einfach ein Aufruf mit einer Warnung dabei. Deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten, was wir gehört haben. Dann Kapitel 2, Vers 5 bis zum Ende von Kapitel 2 ist wieder Unterweisung, spricht er von dem hohen Priester, Jesus, der Mensch geworden ist. Dann in Kapitel 3 und 4, das ganze Kapitel 3 und fast das ganze Kapitel 4 ist ist ein Aufruf. Sie sollen sich nicht abwenden. Dann Kapitel 5 ist wieder eine Unterweisung über den hohen Priester. Kapitel 5, die ersten 10 Verse. Dann ab Kapitel 5, Vers 12, kommt wieder der Aufruf. Da sagt er, ihr solltet der Zeit nach Lehrer sein, aber ihr habt nötig, dass man euch wieder die Babymilch gibt. Jetzt in meinen Worten gesprochen. Ihr solltet schon Lehrer sein und sitzt noch in der ersten Klasse. mit A, B, C. Kapitel 6 auch, ein langer Aufruf, bis zum Schluss von Kapitel 6. Dann Kapitel 7, da geht es dann los über den Hohen Priester. Da lehrt er über den Hohen Priester. Kapitel 7, Jesus hat ein ewiges Priestertum bekommen. Kapitel 8, wir haben einen solchen Hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und dann spricht er von dem neuen Bund, Kapitel 8. Dann Kapitel 9 spricht er von dem himmlischen Heiligtum, in das Jesus Christus eingegangen ist, mit dem besseren Opfer, Kapitel 9. Dann Kapitel 10, das bessere Opfer, immer noch, bis Kapitel 10, Vers 18. Und dann sagt er, da wir jetzt einen hohen Priester haben, lass uns hinzutreten. Ab Kapitel 10, Vers 19 kommt wieder ein Aufruf, lasset uns hinzutreten. Und wie sie hinzutreten sollen. Und dann in Kapitel 11 kommt eine lange Unterweisung über die Zeugen aus dem Alten Testament, Menschen, die geglaubt haben. Dann in Kapitel 12 und 13 kommt wieder ein Aufruf, so lasset denn auch uns nun hinwegsehen auf Jesus, mit Ausdauer laufen und hinwegsehen auf Jesus und so weiter. Und dann dieser Aufruf, sehe zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet. Also wir merken, immer wieder wechselt sich das ab, Unterweisung und Aufruf. Beides brauchen wir, beides brauchten diese Christen dort. Ja, und was ist jetzt das Thema zum Schluss? Was ist also das Thema? Worum geht's? Jetzt habst du wieder was zum Schreiben. Schau, was ist das Thema? Das kann man sich aufschreiben. Was ist das Thema? Treu bleiben im Glauben. Man könnte es so überschreiben. Es ist nur ein Vorschlag. Vielleicht habt ihr einen besseren Vorschlag. Vom treuen Festhalten am Bekenntnis. Dass man festhalten soll an dem Bekenntnis, an der Wahrheit, an der richtigen Lehre und an dem, was Christus uns versprochen hat, an dieser Zukunft, die er uns vor Augen gestellt hat. Er nennt es hier Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Wir kommen dazu noch. Das ist das Thema. Letztlich geht es darum, dass diese Christen, an die dieser Brief geschrieben ist, dass sie treu bleiben, dass sie fest bleiben und dass sie an diesem Bekenntnis, das sie von Anfang an angenommen haben, dass sie jetzt festhalten, dass sie nicht zurückkehren ins Judentum. Man könnte es auch so sagen, also die Kapitel 1 bis 10 sind Gründe und Aufforderungen zum Treubleiben. Und dann das Kapitel 11 ist über den Glauben. Und Kapitel 12 und 13 sind praktische Hilfen zum Treubleiben. Also nochmal, Kapitel 1 bis 10 gibt er Gründe, warum man treu bleiben soll. Kapitel 11 erklärt er, was es heißt, im Glauben treu zu bleiben. Und Kapitel 12 und 13, praktische Hilfen, wie man jetzt treu bleibt. Es sind drei Themen, Hauptpunkte. Ja. Drei Hauptpunkte. Erster Hauptpunkt, Kapitel 1 bis 10, Gründe und Aufforderungen zum Treubleiben. Kapitel 11 wird dieses Treubleiben erklärt, was heißt Glauben. Und Kapitel 12 und 13, ganz praktische Hilfen zum Schluss. So, das war die Einleitung. Sind dazu Fragen? Es war ein bisschen viel, ich weiß, so auf einmal. Aber wisst ihr, was eine große Hilfe wäre, was eine große Hilfe ist? Wir haben jetzt ja einige Tage miteinander. Nehmen Sie den Hebräerbrief und lesen Sie durch, ist nicht viel. Lesen Sie es durch. Einfach durchlesen. Und wenn Sie fertig sind, lesen Sie es nochmal durch. Können Sie sich ja auch Sachen notieren, wie denen auffallen, oder die euch auffallen, wenn ihr das durchlest. Mir ist das immer eine große Hilfe. Ich lese und dann lese ich noch einmal, dann lese ich noch einmal, dann lese ich noch einmal, lese ich noch einmal. Ah, jetzt haben wir ja Ferien, oder? Das kann man ja lesen. Einige haben nicht Ferien, aber einige haben Ferien. Noch einmal lesen und dann merkt man was, dann entdeckt man was. Und dann wird das Lesen sehr spannend, wenn man Entdeckungen macht. Lesen, wie ich das letzte Mal gesagt habe, lesen, lesen, lesen. Beten, beten, beten. Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. An den Text. Immer den Text selber, damit stellen wir die Frage ja an Gott, oder? Aber das hilft uns. Gott will, dass wir uns mit seinem Wort ganz intensiv beschäftigen. Wir müssen das wieder lernen heutzutage. Aber der Herr segnet das sehr. Und dann wird das Ganze plastisch. Das heißt, es wird konkret, es wird hilfreich, auch für unser Leben. Wir müssen uns hineinversetzen in jene Christen, an die das geschrieben wurde. Das ist unser schwieriger Teil, oder? Wir müssen sagen, jetzt muss ich mich zurückversetzen, 2000 Jahre, in jene Christen, die damals gelebt haben, ihre Probleme. Und dann muss ich mich hineinversetzen in den, der diesen Brief ihnen geschrieben hat. Und dann erst kann ich das anwenden auf mich. Wenn ich den ersten Schritt nicht mache, könnte ich Fehler machen beim Auslegen der Schrift. Ich muss mich hineinversetzen in jene Zeit, in jene Menschen, an die das geschrieben war. So. Machen wir hier Pause, dann könnt ihr nachher Fragen stellen.